Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Ja, also das Lied ist eins meiner Lieblingslieder geworden, dank James und Laurel, ja, die das hier wieder neu mit frischem Wind reingebracht haben. Und letzte Woche hat das Lied mich tatsächlich irgendwie bewegt, weil 2 Wochen vorher ungefähr waren wir tatsächlich auf dem Berg in Österreich und wir sind mit der Gondel ein ganzes Stück hochgefahren, ja, mit kleinen Kindern, dann wirklich eine lange Strecke zu wandern ist nicht so einfach. Und ich habe gesehen, dass die Station, also der oberste Punkt, ist relativ nah, es waren so 2000 Höhenmeter ungefähr. Und ich habe gesehen, hey, oben ist ein Kreuz, es ist gar nicht mehr so weit, es waren vielleicht nochmal 100 Höhenmeter. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, hey, bleib bitte mit den Kindern kurz da, ich muss zu diesem Kreuz hoch. Und unsere Wanderkarriere hat noch nicht so wirklich begonnen, aber sie ist so ein bisschen in Planung, ja, weil irgendwie merke ich, das Bedürfnis kommt immer mehr. Ich will unbedingt mehr so Berge besteigen und an Gipfelkreuze meine Bilder machen, ja, und irgendwie das für mich so abspeichern, weil irgendwie hat es was. Ja, früher hat es mich nicht ganz so interessiert, aber ich merke, es kommt immer wieder. Vielleicht auch, wenn man jetzt Ü30 ist. Ich weiß nicht, ob das dann so die normale Entwicklung ist. Auf jeden Fall bin ich zu diesem Kreuz hoch. Viel zu schnell da hochgerannt, total unerfahren, ohne Plan. Es gibt ja extra diese schöne, ausführlichen Wege. Ich habe abgekürzt, komme dann mit 180 Puls da oben an. Aber es war ein mächtiger Anblick. Und es war so krass, da zu stehen und diesen Blick zu haben. Und irgendwie kam mir dann die letzten Tage dieser Blick, den ich hatte, diesen Standpunkt und gleichzeitig dieses Lied. Und ich habe gemerkt, hey, da oben steht man. Und es ist so einfach, in dem Moment Gott zu preisen. Es ist so einfach zu sagen, wow, Gott, deine Schöpfung ist so gut. Deine Schöpfung ist so mächtig. Ich bin so überwältigt gewesen von dieser Schönheit. Und man vergisst auch so kurz ein bisschen alles, was war, alles, was passiert. Man vergisst auch die Täler, durch die man manchmal durchgeht. Und dieses Jahr hatten wir einige Punkte in unserer Familie oder in der Großfamilie, wo wirklich nicht einfach waren. Wir sind durch viele Täler durchgegangen. Und ich stehe auf dem Berg und ich habe gemerkt, hey, das ist gerade alles verschwimmt so ein bisschen. Und es ist einfach, da zu stehen und Gott groß zu machen. Und gleichzeitig aber auch diese Wahrheit von dem Lied zu sagen, hey, Gott ist immer der Gleiche. Egal, ob ich auf diesem Berg stehe und es mir leicht fällt, oder ob ich durch ein Tal gehe, wo total schwierig ist, wo ich vielleicht Gott nicht so spüre wie sonst, wo ich vielleicht sogar Zweifel habe, aber Gott ist immer der Gleiche. Und das ist so eine starke Botschaft. Und deswegen sind auch Lobpreislieder nicht nur irgendwelche Lieder, die sich gut anhören oder wo man sagt, boah, die sind irgendwie gut und stimmig, sondern Lobpreislieder sollten eine Tiefe haben und wo der Text und der Inhalt auch wirklich zu uns spricht und eine wichtige Wahrheit Gottes auch irgendwie groß macht. Und genau das ist so ein Lied für mich zumindest geworden und vielleicht auch für dich, der du heute da bist und sagst, hey, auch ich kenne das, diese Berge, wo man auf dem Hoch ist, aber ich kenne auch diese Tiefen und Gott ist immer der Gleiche. Er ist genauso präsent an beiden Orten. Das war eigentlich gar nicht die Predigt, ja, sondern eigentlich geht es halt um was ganz anderes, aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, solche Dinge einfach zu teilen und da auch Ermutigung weiterzugeben. Und wie gesagt, wir sind ja in der Römerbrief-Serie und wir haben gesagt, hey, wir wollen Step by Step da durchgehen und wichtige Gedanken herausheben, ohne natürlich den Anspruch zu haben, den kompletten Brief perfekt bis aufs kleinste Detail zu zerlegen und auseinanderzunehmen. Ich glaube, da bräuchte man ein ganzes Jahr wahrscheinlich dafür und wahrscheinlich wird es nicht mal reichen, sondern wir wollen uns wirklich wichtige Punkte angucken. Und deswegen möchte ich gern ganz kurz mit einem Vers nochmal einsteigen, den wir letzte Woche schon von Ned gehört haben. Und zwar Römer Kapitel 1, Vers 17. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr gern selber nachlesen. Ansonsten, ich habe heute auch alles auf dem Screen, teilweise ein bisschen klein, deswegen ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Ansonsten gern einfach zuhören. Römer 1, Vers 17, dort heißt es, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und tatsächlich ist das ein zentraler Vers, weil wenn man so den Römerbrief auch so ein bisschen versucht zusammenzufassen, ja, es gibt eine gewisse Struktur, des Briefes. Man könnte zum Beispiel ganz runtergebrochen sagen, die ersten drei Kapitel handeln so ein bisschen um ein Problem, wird dargestellt. Dann die nächsten drei Kapitel geht es um eine Lösung. Dann kommt so ein kleiner Exkurs Richtung Israel und dann wird es noch sehr praktisch. Also wirklich ein Brief, wo, ja, man ist wirklich ein logischer Aufbau drin und wo recht spannend ist, wenn man den roten Faden mal ein bisschen anguckt. Wenn man aber das noch mehr runterbrechen möchte, dann geht es in dem Brief ganz stark tatsächlich um Gerechtigkeit. Und neben dem Thema, ganz kurz nochmal, der Römerbrief insgesamt entfaltet natürlich auch die gute Botschaft von Jesus Christus nochmal ein bisschen detaillierter. Ja, Paulus nimmt sich da wirklich auch die Zeit und sagt, hey, ich möchte, dass diese gute Nachricht, das Evangelium, wirklich auch in der Tiefe verstanden wird. Und ich möchte es auch ein bisschen ausführlicher machen. Deswegen nimmt er sich da viel Zeit. Und wahrscheinlich sind heute Morgen, wenn ich so in die Reihen gucke, dann sitzen da alles Leute, die das Evangelium schon mal gehört haben und dem Ganzen sogar Glauben geschenkt haben. Also es ist nicht unbedingt vielleicht was Neues, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der im Podcast zuhört und es vielleicht was ganz Neues heute ist. Deswegen freue ich mich, dass man zum einen sagen kann, hey, vielleicht gibt es heute wieder einen Punkt, der ganz neu für mich präsent wird, selbst wenn ich es schon kenne. Oder vielleicht gibt es heute auch Aspekte, wo ich sage, hey, das höre ich so zum ersten Mal und ich glaube, das war so ein Punkt, wo mir vielleicht noch gefehlt hat in dem Ganzen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass wir das Evangelium nicht nur oberflächlich verstehen, sondern dass wir das Evangelium in seiner Tiefe und in seiner ganzen Fülle auch verstehen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn ich so manchmal auch in die kirchliche Landschaft reingucke, also egal ob freie Gemeinde oder ob Landeskirche, manchmal ist es so ein bisschen, sehe ich oder merke ich, da gibt es so gewisse Vorlieben. Ja? Man nimmt sich so einen Teil vom Evangelium, den man ein bisschen mehr hervorhebt oder gerne predigt oder ein bisschen einfacher predigt, aber manchmal geht manchmal ein Teil verloren, der auch ganz arg wichtig ist. Und das Evangelium ist halt, wie gesagt, in seiner Fülle zu verstehen und nicht nur ein Teil. Und die Botschaft von Jesus, die gute Botschaft, ist mehr als Jesus liebt dich und rettet dich, obwohl das ein ganz zentraler und wichtiger Teil ist. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen es auch hören müssen. Aber es gehört noch mehr dazu. Weil wir müssen auch, beziehungsweise es ist immer einfacher, die Dinge natürlich zu predigen, weil das lieben wir natürlich auch weiterzugeben oder das auch zu hören selber. Aber die Liebe, von der wir so gerne reden oder auch predigen, die kommt eigentlich erst dann so richtig zur Geltung und bringt auch diese Rettung, wenn man verstanden hat, warum man eigentlich Rettung braucht. Und wenn man verstanden hat, hey, warum bin ich eigentlich auf diese Liebe und Gnade Gottes angewiesen als Mensch? Und wie gesagt, in Vers 17 heißt es eben, dass es im Evangelium auch um die Gerechtigkeit Gottes geht. Und die Gerechtigkeit Gottes, ich möchte gerne da zwei so Facetten von dieser Gerechtigkeit heute ein bisschen näher angucken, anhand von Kapitel 2 und 3. Diese beiden Kapitel sind enorm tief. Ja, deswegen empfehle ich euch auch wieder, ja, es kommt immer die Werbung von mir, steigt selber bitte nochmal in eurem persönlichen Studium da auch ein, lest diese zwei Kapitel vielleicht auch über die nächste Woche wirklich mal nochmal ausführlich oder sogar mehrfach. Geht da mal wirklich rein, da steckt so viel drin. Und ich möchte heute einfach exemplarisch mir ein paar Abschnitte mit euch gemeinsam angucken und da einsteigen. Und wie gesagt, wir haben im Hinterkopf, wir wollen diese Gerechtigkeit ein bisschen herausheben und da nochmal gucken, was sagt da eigentlich, was sagen da diese Kapitel dazu. Und deswegen lasst uns direkt reingehen in Römer Kapitel 2 und zwar direkt am Anfang vom Kapitel. Und wie gesagt, es ist jetzt einiges, aber hört gerne einfach zu oder wie gesagt, lest auch mit. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Ganz kurz, damit wir wissen, um was es geht. Es geht darum, um den Gedanke, den Paulus davor geäußert hat. Das Ende von Kapitel 1 ist eine ganze Auflistung eigentlich an Dingen, wo Gott nicht gut findet. Eine ganze Auflistung an Sünde und an Punkten, wo er sagt, hey, da ist Gott sogar zornig darauf. Also das war letztes Mal so ein bisschen das Ende. Ja? Und jetzt der Gedanke greift es quasi wieder auf und sagt dann eben, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun, also wieder in Bezug auf das, was Ende Kapitel 1 gelesen wurde. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. Du sorgst selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zornes über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Ich springe ein paar Verse. Vers 11, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter, heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Luther würde hier sagen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Der erste Teil, wir gehen zu Römer Kapitel 3 und dort ab Vers 9. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Wieder ein kleiner Sprung zu Vers 19. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen der Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerechter. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Wow. Ja, das ist so, wenn man das jetzt heute liest, wenn man vielleicht zum ersten Mal jetzt heute hier in der Gemeinde wäre, das zum ersten Mal einen Podcast hört, dann denkt man, wow, habe ich ja echt den richtigen Sonntag erwischt. Ja? Das hört sich ja irgendwie gar nicht so angenehm an. Ja, das ist nicht unbedingt so die Worte in der Bibel, wo man sagt, boah, die fließen so richtig runter, ja, die streicheln die Seele. Sondern das hört sich schon hart an, das hört sich super ehrlich an. Vielleicht zu ehrlich manchmal, denkt man so, boah, das, ja, so genau wollte ich es dann auch nicht wissen. Aber was können wir hier über Gottes Gerechtigkeit rauslesen? Warum wiederholt sich Paulus das so oft und warum ist es ihm so wichtig, dass das wirklich verstanden wird. Und die Gemeinde in Rom war ja eine Gemeinde jetzt nicht nur, wo er zu Juden gesprochen hat, sondern da war ja alle Welt. Also es ist wirklich so ein Brief, wo man deswegen auch sagen kann, hey, der hat so eine zentrale, universale Bedeutung eigentlich auch, weil er sich so eigentlich, können wir sagen, fast an die ganze Welt richtet, an uns heute auch richtet und für uns heute auch wichtig ist, diese Gedanken. Und deswegen versuche ich jetzt aus diesen zwei größeren Abschnitten, versuche ich ein paar Punkte, die zentral sind, einfach rauszustellen. Und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen oder vielleicht habt ihr das genauso entdeckt. Zum einen, es gibt ein Gesetz, das von Gott gegeben ist. Und es ist viel mehr als so eine moralische Orientierung. Ja, die Menschen, fast jeder kennt irgendwie die 10 Gebote und das ist irgendwie ein Begriff und das kennt man eben. Aber es ist noch mehr, Gottes Gesetz und Gottes Gebote und Gottes Gedanken sind mehr als eine moralische Orientierung, sondern eigentlich sind sie wirklich universal für alle Welt gültig und auch der Maßstab, anhand dessen Gott irgendwo uns dann auch letztlich prüft oder auch uns beurteilt. Und genau das ist auch das Wichtige zu verstehen, dass es einen Standard, eine Orientierung gibt, die über allem eigentlich steht. Weil nicht wir Menschen legen fest, was gut und böse oder richtig und falsch ist obwohl wir das immer ganz gern tun und da irgendwie auch gut drin sind, wenn man so in die Geschichte reinguckt und auch in unser altes, alltägliches Leben, wir haben es, unsere eigenen Standards und wir mögen es auch zu sagen, ja, das ist richtig und das ist falsch und das ist schwarz und das ist weiß und das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und manchmal biegt man sich auch so ein bisschen die Sachen hin, ja, eigentlich die Linie gerade, aber ich könnte ja da irgendwie noch einen Bogen reinmachen, ja, das liegt in unserer menschlichen Natur irgendwie so drin, dass wir unsere eigenen Maßstäbe uns zusammenbasteln. Und das Problem ist nicht nur, dass man sich vielleicht im Alltäglichen so seine Moral und seine Maßstäbe bastelt, sondern leider wird da auch oftmals nicht, wenn es um die Bibel geht irgendwie, um Gottes Wort, auch da gibt es manchmal keinen Halt. Sondern auch da gibt es Tendenzen und Trends und Strömungen, auch im kirchlichen Bereich, die sagen, ach, das, was hier irgendwie so der Standard Gottes ist und den er hier als Standard irgendwie gesetzt hat, das gefällt mir nicht, das passt nicht so ganz in meine Weltanschauung, das passt nicht so in den Zeitgeist, das fühle ich gerade irgendwie gar nicht. Lass uns das mal irgendwie rauswerfen oder irgendwie relativieren oder dekonstruieren oder so. Und während meinem Theologiestudium habe ich gemerkt, hey, da gibt es, wenn man das wirklich immer so weitermacht, da gibt es wirklich dann irgendwo, kommt man an einen Punkt tatsächlich, wo man sagt, okay, was können wir überhaupt noch festhalten von der biblischen Wahrheit? Und dann versucht man so einen letzten kleinen gemeinsamen Nenner zu finden und dann bleibt man irgendwie an dem Punkt so dogmatisch stehen und sagt so, also wo wir uns einig sind, dann ist es, Gott ist Liebe. Da wird bisher nicht dran gerüttelt, sondern das ist so das, was wirklich sagt, hey, da haben wir noch so einen Konsens. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, es gibt manchmal Theologen, die sagen dann, hey, es gibt noch genau so und so viele Jesus-Worte und die können wir wirklich auch so von ihm nehmen. Also es gibt immer natürlich auch Extreme und es gibt auch Leute, die sind eine super Balance, gar keine Frage, aber auch da wird natürlich an Gottes Wort und an seiner Wahrheit und an dem Standard, den er setzt, manchmal ganz schön geschraubt. Und das, wie gesagt, kommt nicht von außen, sondern das kommt ganz oft ja auch von innen. Und ich glaube, dass da auch die Kirchen heute so ein bisschen damit kämpfen manchmal. Noch die Theologen untereinander. Gott legt durch sein Wort fest, was sein Wille ist. Wie ein Leben wirklich auch gelingen kann. Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Anspruch. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Und er legt fest, was ist in seinen Augen, nach seinem Maßstab richtig und was ist nicht richtig. Ein weiterer wichtiger Gedanke, den Paulus hier raushebt, ist ganz offensichtlich, alle Menschen sind schuldig. Er sagt, die ganze Welt, niemand, egal ob Jude oder nicht. Ja, er sagt es extra nochmal, damit es auch seine Landsleute es wirklich verstehen, hey, auch ihr seid da nicht irgendwie in einer Sonderstellung, ihr seid da nicht rausgenommen, sondern alle Menschen, egal ob du irgendwie religiös sozialisiert bist, ob du die Tora auswendig kannst oder ob du eher säkular aufgewachsen bist, würde man heute sagen, keiner ist gerecht, nicht einer. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen und niemand kann Gottes Maßstab eigentlich gerecht werden. Niemand ist vollkommen gut oder gerecht. Und das ist schon eine harte Message. Eine gute Botschaft, über die wir gerne reden, braucht vielleicht manchmal auch die, in Anführungsstrichen, schlechte Botschaft und schlechte Nachricht, dass es irgendwo ja auch ein Problem gibt. Nicht einmal die, die die Gesetzesvorschriften befolgen, sagt Paulus. Und Römer 2, Vers 16 heißt es auch, der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgenen Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Paulus sagt, auch das ist Teil des Evangeliums. Teil des Evangeliums ist, dass auch die verborgenen Dinge ans Licht kommen und dass auch die beurteilt und gerichtet werden. Das ist auch Gottes Gerechtigkeit. Und angenommen, ein Mensch würde nach außen hin wirklich alles richtig machen. Wir tun mal so, als ob es das geben würde. Niemand kann irgendwie dem was vorwerfen. Jeder, der diese Person erlebt, sagt, hey, ich habe noch nie ein schlechtes Wort gehört, ich habe noch nie gemerkt, dass der irgendwas falsch gemacht hat. Und trotz alledem würden sich im Herzen irgendwelche Dinge finden lassen, wo man sagt, hey, die sind nicht gut. Und das kennen wir. Wir wissen, selbst wenn wir uns noch so anstrengen, nichts Falsches zu sagen, wir merken, wie schnell rutscht uns ein Gedanke raus und wir denken so egoistisch, eigensinnig oder schlecht von jemandem. Ja, das geht so schnell, weil wir einfach mit dieser menschlichen, auch sündigen Natur nach wie vor zu kämpfen haben. Und Gott sagt, hey, auch die Dinge werden beurteilt werden. Niemand kann also dem Gericht und der Gerechtigkeit Gottes sich entziehen, heißt es in Vers 3 von dem Kapitel 2, was wir vorgelesen haben. Niemand kann sich dem entziehen. Niemand hat irgendwie eine Ausrede. Und es hilft auch nicht, wenn wir mit dem Übel der Welt irgendwie selber ins Gericht gehen und darauf zeigen und sagen, hey, aber der ist doch viel schlechter und der macht doch viel schlimmere Dinge und guck dir all das Schlimme an. Das entschuldigt uns nicht, sagt Paulus. Es macht dich deswegen nicht besser. Oder irgendwie gerechter, nur weil wir vielleicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ja, Jesus selber greift es ja auch auf, wenn es darum geht, sagt, hey, urteil nicht, damit du nicht selber verurteilt wirst. Ja, zeig nicht auf den Splitter im Auge deines Nächsten, sondern guck mal den Balken an, der in deinem ist. Ja? Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Und ich glaube, auch da sind wir manchmal, die wir uns Christen nennen, manchmal ganz schnell dabei, dass wir ganz schnell im Urteilen drin sind. Und sagen, aber boah, guck dir das mal an. Es spielt keine Rolle, wer man ist, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Mir gefällt die Übersetzung ganz gut, aber auch, wie es Luther sagt, es gibt kein Ansehen der Person. Bedeutet der Obdachlose, der einfache Arbeiter oder Manager von einem Weltunternehmen, der Präsident von mir aus der Vereinigten Staaten, alle sitzen im gleichen Boot. Ja? Es gibt keine Vor- oder Nachteile bei Gott. Alle werden gleichermaßen vor Gott stehen und müssen sich vor ihm rechtfertigen. Gott ist fair und gerecht. Es ist Teil seiner Identität. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben einen gerechten, fairen und nicht launischen Gott. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir müssen morgens aufstehen, wir gehen ins Gebet und wir sagen, ja, gucken, wie Gott heute drauf ist. Ja, sondern wirklich, das ist eine wichtige Wahrheit auch der gesamten Bibel. Gott ist der gleiche gestern, heute und morgen. Er ist verlässlich. Auf ihn können wir deswegen auch wirklich bauen, weil er wirklich gerecht ist. Und ich glaube, jeder von uns im Herzen, wir wünschen uns einen gerechten und fairen Gott. Das Gesetz und Gottes Wort ist nicht nur für die Juden von Bedeutung, sondern auch für uns. Das ist ein weiterer Gedanke. Durch das Gesetz haben wir einen Maßstab für unser Handeln, Denken und Fühlen und können dadurch beurteilen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind und in welchem Bereich unseres Lebens wir auch ganz deutlich Veränderung brauchen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, wo uns zeigt, wie wir wirklich sind. Und deswegen auch, wir können jetzt eine eigene Predigt natürlich drum machen, wenn es darum geht, ist das Gesetz erfüllt oder nicht, welche Bedeutung hat es für uns, das ist ein extra großes Thema. Was ich auf jeden Fall jetzt schon mal mitgeben kann, ist, hey, das Gesetz ist nach wie vor auch für uns wichtig, weil es eben als ein Spiegel auch dient. Durch Gottes Wort und durch das, was ihm wichtig ist, sehen wir auch, hey, wo verfehle ich das Ziel? Sünde ist nichts anderes wie Zielverfehlung. Wo verfehle ich das Ziel? Wo kann ich mich da auch orientieren? Und wie gesagt, ich glaube, jeder von uns wünscht sich Gottes Gerechtigkeit, vor allem, wenn man die Ungerechtigkeiten der Welt sieht. Vor allem, wenn man sie sogar hautnah erlebt. Und ich glaube, jeder von uns war in einer Situation, wo man Ungerechtigkeit erlebt hat, mal mehr oder mal weniger. Und in dem Moment, man sehnt sich so nach Gerechtigkeit. Manchmal ist es auch so, je nachdem, was man in den Nachrichten liest oder sieht, auch da kommt das Bedürfnis manchmal ganz stark hoch, wenn einen was trifft, sagt, boah, ich wünsche mir, dass es da Gerechtigkeit dafür gibt. Und ich glaube, es ist ein guter Wunsch. Die Sache ist nur, und das ist das menschliche Problem wieder so ein bisschen, wir wünschen uns einen gerechten Gott, doch wenn es um uns selber geht, um unser eigenes Leben geht, dann wünschen wir uns manchmal vielleicht, wenn wir ehrlich sind, einen gnädigen Gott, der die Augen auch mal zudrückt oder ein Auge zumindest zudrückt, der vielleicht nachsichtig ist so und der sagt, ja okay, komm, es ist nicht so schlimm. Weil dieses Ehrlichsein zu sagen, hey, wie sieht es eigentlich bei mir aus, das ist gar nicht immer so einfach. Wenn aber Gott so wäre und sagt, hey, Daniel, bei dir drückt man einfach mal ein Auge zu, dann wäre Gott nicht gerecht. Das wäre nicht fair. Es würde nicht funktionieren, es würde gegen sein Wesen gehen, weil Gott eben zu 100% fair und gerecht ist. Und stellen wir uns eine Gerichtsszene vor, ja, da ist ein Richter und da sind verschiedene Leute, die vorgeführt werden und die geschädigten Personen sitzen da und warten jetzt auf das Urteil von dem Richter und der Richter sagt, ach, bei dem drücke ich heute mal ein Auge zu. Das wäre nicht fair. Und Gott ist gerecht. Und da merken wir schon, hey, da gibt es irgendwie, da kommen wir zu einer Spannung, da gibt es ein Problem. Weil wir hören doch ganz oft von Gottes Gnade und Gottes Liebe und auch Nachsichtigkeit tatsächlich. Wie passt es zusammen? Und bevor ich zum zweiten Teil von Gottes Gerechtigkeit kommen möchte, möchte ich genau nämlich den Gedanken nochmal aufgreifen, dass wir uns ja einen gnädigen Gott wünschen, weil den haben wir. Wir haben einen gnädigen Gott, aber vielleicht nicht so, wie du es dir bisher so vorgestellt hast. Wir verbinden manchmal vielleicht, wie gesagt, Gottes Gnade so mit diesem Auge zudrücken oder was durchgehen lassen. Aber es funktioniert bei Gott nicht, weil wir jetzt mehrfach gehört haben, dass er wirklich gerecht ist. In Kapitel 2, Vers 4 haben wir gelesen, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? All das, was wir bisher gehört haben, geht nicht einfach so runter wie Öl, habe ich vorher schon gesagt. Ja, das ist nicht irgendwie so eine Predigt, wo man sagt, hey, das ist voll entspannt, einfach mal reinzusitzen und zuzuhören. Fühlt sich vielleicht jetzt auch nicht immer so gut an, all das so zu hören. Gottes Wort ist sehr direkt manchmal. Es ist wahr und es benennt die Probleme, die da sind, die wir vielleicht auch haben. Und wir sind ohne Jesus vor Gott schuldig und per Definition Sünder. Aber Gott möchte uns in seiner Gerechtigkeit nicht mit Gewalt oder sonst irgendwas zu einer Lösung zwingen, sondern durch seine Güte. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen möchte? Nicht Gottes harte Hand, die dich da mal mitreißt, sondern Gottes Güte möchte uns zur Umkehr bringen, zu einer Lösung führen. Gott möchte, dass wir unseren bisherigen Weg als Menschen, der ins Verderben führt, verlassen und zu ihm umkehren. Und damit kommen wir von der Gerechtigkeit Gottes, die richtet, zu einer Gerechtigkeit, die auch rettet. Und genau das ist das Problem, was wir bisher, glaube ich, gesehen haben. Und da brauchst du eine Lösung. Römer 3, ab Vers 21 heißt es, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die alle zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Auch wieder hier, ja, dass es wirklich alle verstehen. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das hört sich schon ein bisschen besser an, oder? Das hört sich schon so an, okay, da gibt es eine Lösung. Und auch hier geht es um Gerechtigkeit. Und das ist so ein bisschen der zweite Aspekt, den ich persönlich auch hier erkennen kann. Gottes Gerechtigkeit richtet nicht nur die Ungerechtigkeit, sondern sie beinhaltet auch eine Lösung und einen Weg der Rettung vor seinem gerechten Urteil für alle, die verstanden haben, dass sie rettungsbedürftig sind. Und deswegen ist es Paulus auch, glaube ich, am Anfang so wichtig, in dem ersten Kapitel klar zu machen, hey, alle seid rettungsbedürftig. Alle, die ihr diese gute Botschaft hört, müsst verstehen, hey, ihr braucht Gottes Liebe und Gnade. Denn wenn man den ersten Teil der Predigt aufmerksam gefolgt ist, dann hat man vermutlich, genau wie ich, den Schluss eben gezogen, dass wir vor Gott schuldig sind, dass wir kein Recht haben, an seiner Herrlichkeit und Heiligkeit teilzuhaben, in seine Gegenwart überhaupt zu kommen. Das hat Ned letztes Mal auch ein bisschen ausführlicher erklärt. Sondern wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Weil seine Gegenwart kann keine Schuld und nichts Böses dulden. Und nur wer für gerecht erklärt wird und gerechtfertigt ist, kann in Gottes Gegenwart treten. Und wir haben gelesen, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk. Paulus macht so gut wie in jedem Brief uns eigentlich klar, die wir das lesen, dass wir uns nicht selber rechtfertigen können. Wir können uns nicht selber für gerecht sprechen. Das muss immer von jemand anderes kommen. Allein Gott kann das tun. Und das tut er nicht einfach durch, ich drücke mal ein Auge zu, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit, die auf Gnade beruht. Und diese Gnade ist der Weg Gottes, wie er seine Gerechtigkeit und seine Liebe vereinbart. Diese Spannung, die wir gar nicht auflösen können als Menschen. Gott ist 100% gerecht und ehrlich und wahr und gleichzeitig irgendwie Gottes Liebe und Gottes Gnade. Das schaffen wir nicht irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber Gott wäre nicht Gott, wenn er es nicht schaffen würde. Er vereint es, indem er selbst in Jesus Christus Mensch wurde, ein sündloses Leben führte und den Preis am Kreuz bezahlte, den jeder von uns eigentlich hätte bezahlen müssen. Ihn, haben wir gelesen, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen, dann stellen wir uns vor, dann stellen wir wieder uns so eine Gerichtsszene vor und Gott sitzt da als unser liebender Schöpfer, als unser liebender Vater, aber auch als ein gerechter, unbestechlicher Richter. Und er muss ein gerechtes Urteil über all unsere Taten, über all unsere Gedanken, unser gesamtes Leben sprechen. Und da kommen wir nicht besonders gut weg. Ich würde da nicht gut wegkommen. Selbst egal, was ich alles Gutes auch getan habe, ich würde trotzdem in diesem Moment nicht gut dastehen. Und wir könnten nichts vorbringen, was uns irgendwie retten oder rechtfertigen würde. Das Urteil steht fest. Ewige Trennung von Gott und seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Und das ist, ich glaube, niemand möchte das erleben. Und dann tritt Jesus auf, wie gesagt, wir stellen uns das mal so ein bisschen bildlich vor, und sagt, Vater, der, der hier steht, kennt mich und ich kenne ihn. Er glaubt an mich und hat das Geschenk meiner Liebe und Versöhnung angenommen. Er folgt mir. Ich habe seine Schuld bezahlt. In 2. Korinther 5, Vers 18 bis 19 heißt es, Gott hat sich selbst mit uns versöhnt durch Jesus Christus. Gott sieht uns jetzt nicht mehr als Sünder, sondern er sieht uns durch Jesus Christus, heilig und ohne Makel. Und genau das ist Gottes rettende Gerechtigkeit. Er bietet aus Liebe und Gnade einen Weg für uns Menschen, um mit ihm versöhnt hier auf der Erde schon zu sein, ab dem Moment, wo wir das annehmen, aber vor allem auch in Ewigkeit. Und das ist ein krasses Geschenk. Und wenn man das Evangelium in seiner Tiefe wirklich verstanden hat, dann weiß man nicht mal bewusst, was für eine Gnade das ist. Und dass wir damit auch nicht leichtfertig oder selbstverständlich umgehen sollten, wie es Paulus am Anfang von Kapitel 2 auch gesagt hat. Vers 26 nochmal. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gottes nach wie vor immer noch gerecht. Aber seine Gerechtigkeit richtet nicht nur, sondern sie rettet auch. Er lässt Unrecht nicht einfach durchgehen und er leidet genauso über das Übel in der Welt und in unserem Leben wie wir. Ich glaube, Gott schmerzt es richtig, wenn er sieht, was in seiner Schöpfung hier abgeht. Er drückt nicht einfach ein Auge zu und er ignoriert es auch nicht einfach. Er lässt Unrecht nicht einfach durchgehen. Und er ist denen nahe, die Unrecht erleben, und er wird ihnen auch Recht verschaffen. Gott ist voller Liebe und Gnade und er findet einen wunderbaren Weg, wie er trotzdem gerecht sein kann. Jesus Christus ist die Lösung und unsere Rettung. Und wie das praktisch aussieht und diesen Gedanken auch von, dass die, die an ihn glauben und dass die, die glauben, für gerecht erklärt werden, den Gedanken wollen wir dann auch nächste Woche nochmal ein bisschen vertiefen und da nochmal tiefer einsteigen. Wir freuen uns schon auf die Predigt von Giuseppe, wenn er diese Lösung nochmal in seiner Tiefe ein bisschen mehr verdeutlicht und erklärt. Und wenn du heute da bist oder du in dem Podcast vielleicht zuhörst und Gottes rettende Botschaft noch nicht angenommen hast, aber du merkst, hey, das alles bewegt mich, das beschäftigt mich und es lässt mich auch gerade nicht los, dann warte nicht erst bis nächste Woche und bis es Giuseppe in der Predigt erklärt, sondern komm nachher gerne auf mich zu, nimm Kontakt mit uns gerne auch auf, weil ich glaube, es ist wichtig, da auch klare Sache zu machen. Und zum Abschluss, damit wir noch ein bisschen praktisch werden, haben wir wieder ein paar Action Points. Und zwar 3 Stück habe ich für euch dabei. Und zum einen habe ich vorher schon gesagt, hey, lies dir Kapitel 2 und 3 vom Römerbrief nochmal in seiner Tiefe durch. Nimm dir auch gerne hinten habe ich Karten vorbereitet, wie so ein kleines Handout, passend zu unserer Serie. Da ist ein möglicher Leseplan mit dabei, das sind ein paar zusätzliche Informationen. Nimm das gern für dein persönliches Bibelstudium auch mit in dieser Zeit. Und die herausfordernde Frage, hey, was, wenn du heute vor Gott stehen würdest? Was wäre dann? Ich möchte es einfach mal offen lassen, weil ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns alle persönlich immer wieder oder die wir uns früher oder später mindestens einmal stellen sollten. Hey, was wäre, wenn ich heute vor Gott stehe? Welche Art von seiner Gerechtigkeit würde ich dann vielleicht auch erleben? Und der ganz einfache Aufruf, hey, mach klare Sache mit Gott und verschwende keine Zeit. Wir wollen, um die Predigt, und es gehörte einfach auch ein bisschen sacken zu lassen, jetzt nochmal ein gemeinsames Lied entweder singen oder einfach anhören. Nehmt euch einfach die Zeit, die paar Minuten, um vielleicht selber ins persönliche Gebet zu gehen, vielleicht auch nochmal ein bisschen ein paar Punkte sich herzuholen, wo ich sage, hey, das beschäftigt mich, damit dem möchte ich nochmal nachgehen. Oder einfach gerne bei dem Lied auch mitzusingen. Und die Dankbarkeit, die wir Jesus Christus gegenüber haben dürfen, durch seine Gnade, durch seine Liebe, auch zum Ausdruck bringen. Und danach machen wir dann noch einen kurzen Abschluss vom Gottesdienst.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.